Ja, Sarah hat gesagt, wir befinden uns in unserer Reihe zum Thema Werte bei uns in der CGM. Werte sind Dinge, die unser Leben so zutiefst prägen sollen. Dass wir, wir bezeichnen damit Dinge, die so fest verankert sind, dass ich bei Entscheidungen gar nicht darüber nachdenke, was ich mache, sondern es intuitiv aus diesem Wert heraus machen kann. Oder man kann das auch anders beschreiben. Werte sind eigentlich sowas wie, wenn Menschen etwas über dich aussagen sollen, wenn sie sich beschreiben sollen, dass sie das tun können, ohne dass du ihnen vorher gesagt hast, was sie sagen sollen. Eine menschliche Sache ist an uns, dass wir alle, würde ich sagen, oder vielleicht wenigstens die meisten von uns, was uns verbindet ist, dass wir gerne einen guten Eindruck beim Menschen hinterlassen wollen. Ja? Oder anders formuliert, wir alle wollen für was bekannt sein. Und das wäre meine erste Frage an dich heute Morgen. Wofür möchtest du gerne bekannt sein? Was möchtest du, was andere Leute über dich denken? Ich könnte mir vorstellen, dass jedem von uns da so ein oder zwei Sachen ziemlich auf Anhieb einfällt. Wenn du nicht direkt drauf kommst, dann kannst du mal kurz über deinen letzten Instagram-Post oder über das nachdenken, was du als letztes in deinem WhatsApp-Status geteilt hast. Das sind häufig Dinge, von denen wir sagen, ja Mensch, ja doch, das würden wir gerne, dass andere Leute das bei uns wahrnehmen, wie gut es uns geht, was wir Schönes machen, wo wir unsere Freude mitteilen. Das ist das, was wir möchten, was andere Leute über uns denken. Wenn ich darüber nachdenke, was ich gerne möchte, dass andere Leute über mich denken, was ihr über mich denkt oder Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dann würde ich gerne, dass sie über mich denken, dass ich ein richtig guter Papa bin, ein guter Vater und auch ein guter Ehemann. Das ist mir schon wichtig, dass ich da an der Stelle wirklich ja, mein Bestes geben kann. Aber ich möchte auch als ein guter Leiter, als ein guter Pastor bekannt sein. Jemand, zu dem man hingehen kann, wenn man einen Ratschlag braucht oder der ein Vorbild ist für andere. Aber leider habe ich ein Problem. Ich scheitere nämlich relativ häufig an meinem eigenen Ideal. An dem, was ich, wie ich gerne sein möchte, aber nicht bin. Und was passiert dann? Was passiert, wenn du deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht wirst? So. Es geht gar nicht darum, was andere denken, sondern darum, wenn du selber nicht das erreichst, was du gerne von dir selbst erwartest. Und wenn sowas passiert, neigen wir häufig dazu, so zu tun, als ob. Wir faken einfach das, was wir gerne sein wollen würden und entschuldigen uns da vielleicht, aber versuchen dann, unser Bild nach außen noch mehr zu beeinflussen, noch mehr zu zeigen und erschaffen dabei sowas wie eine imaginäre Version von uns selbst. Ja? Vielleicht nicht das, was wir wirklich sind, aber was wir wollen, dass andere Leute denken, wer wir sind. Und jetzt geht es den meisten von uns so, dass wir alle schon mal Menschen getroffen haben, wo wir im ersten Eindruck gesagt haben, wow, was für coole Leute sind das denn? Und je näher man sie kennenlernt, umso weniger wird dann auch tatsächlich der Respekt. Und man merkt, die sind ja gar nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe, dass sie sind. Vielleicht wünscht man sich sogar, man hätte die imaginäre Version dieser Person nie durchschaut, weil die Realität so enttäuschend ist, sie so kennenzulernen. Das Problem ist, wenn wir über Beziehungen nachdenken, wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, dann ist das Vorspielen vom Schein, der macht letztlich Beziehungen unmöglich oder sehr, sehr schwierig. Wenn jetzt zwei völlig aufpolierte Scheinversionen von uns versuchen, eine Beziehung zu führen, dann bleibt so das echte Ich im Hintergrund, ja, aus Angst, wirklich erkannt zu werden. Und das Schlimmste ist, sobald wir anfangen zu täuschen und den Leuten irgendein Bild von uns zu vermitteln, wer wir gar nicht sind, dann hören wir auf, uns zu verbessern, weil unsere ganze Energie in so unser Image-Management hineinfließt, anstelle wirklich an uns zu arbeiten, anstelle uns doch wirklich dahin zu entwickeln, was wir sein wollen. Und das ist eine ziemlich erschöpfende Tätigkeit. Es kostet uns viel, viel Kraft. Und während wir quasi älter werden und die Zeit sich entwickelt, bleiben wir stehen, ohne uns tatsächlich weiterzuentwickeln, ohne uns vielleicht tatsächlich dahin zu bewegen, wer wir nicht nur wer wir sein wollen, sondern wer wir dann tatsächlich auch sind. Wenn unsere Energie also da rein fließt, dann entwickeln wir nicht mehr unsere Persönlichkeit und das ist ermüdend und wir bleiben weiter stehen. Und ich muss euch eine Sache sagen, Ich glaube, dass mein Berufsstand Pastoren ist oft da die Allerschlimmsten sind an vielen Stellen. Da ist der Druck, alles im Griff zu haben, immer zu funktionieren, ist enorm. Ja? Das ist nämlich egal, ob Sonntag ist oder Donnerstag, es ist immer die Erwartung da, dass ich stets wie ein Pastor handle. Ja? Was würde ein Pastor tun in dieser Situation? Es gibt keine Pausen, in denen man mal abschalten kann und sagt, so jetzt mache ich mal was ein Pastor nie machen würde, weil die moralische Autorität immer gewahrt sein muss. Sonst würde uns niemand mehr zuhören. Ihr würdet mir nicht mehr zuhören, wenn ich euch Tipps gebe, wie man sein Leben leben kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich stelle euch vor, ich mache eine Predigtserie über Selbstbeherrschung. Und kurz bevor ich anfange, sage ich, danke liebe Conny, danke liebe Ältesten, ihr habt mich gestern aus der Kneipe sicher nach Hause gebracht. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Ja, oder ähnlich, ihr wollt nicht hören, wenn wir über Ehen sprechen und ich sage, ey Debbie, habe ich gestern noch mal um eine letzte Chance gebeten, aber jetzt sage ich euch, wie Ehe richtig funktioniert. Das will keiner hören. Wir wollen eigentlich, dass jeder, dass wir es im Griff haben, dass wir funktionieren, damit wir selber Halt finden können. Und dieses Empfinden kennen die meisten von uns wahrscheinlich, egal ob wir als Eltern handeln, in unserer Ehe, in unserer Arbeit, in unseren Freundschaften mit Leuten, man trägt so einen grundsätzlichen Druck, gut dastehen zu wollen. Und gleichzeitig gibt es so eine Lücke zwischen dem, wie wir sein wollen und dem, wie wir tatsächlich sind. Und ich habe es gerade gesagt, wir neigen dann dazu, das zu entschuldigen, zu verbergen. Manchmal lügen wir vielleicht sogar und sagen, ja, das ist also einfach, um besser dazustehen. Und es ist manchmal sogar besonders in der Kirche so, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, um das gewünschte Bild aufrechtzuerhalten, damit jeder hier gut aussieht, jeder sich ordentlich benimmt und man dann anfängt so zu spielen, um das Richtige zu tun oder das Richtige zu erreichen. Warum sind wir so? Warum versuchen wir das irgendwie auszugleichen, wenn wir in uns selber eine Spannung merken? Ich glaube, es liegt daran, dass wir denken oder glauben, wenn Menschen wirklich wüssten, wie wir sind, dann würden sie uns nicht mehr mögen. Wenn Menschen wirklich in mich mal hineinschauen können, wenn ich wirklich ehrlich wäre, dann würden sie mich nicht mehr mögen. Aber das Verrückte daran ist, wenn sie uns gar nicht kennen, wenn sie dich gar nicht kennen, dann mögen sie eigentlich nur deine Fassade. Nur das, was du so versuchst aufrechtzuerhalten. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir ständig und überall an jeder Stelle unser Herz ausschütten sollen. Ja? Immer direkt sagen sollen, wie es uns geht. Das ist der sicherste Weg, Freunde und Jobs zu verlieren tatsächlich. Aber man lebt auch in diesem Spannungsfeld. Was kann ich jetzt wo teilen? Wie kann ich das tun? Wie gehe ich mit den sozialen Erwartungen um, die auf mich kommen? Wie passe ich mich an, um irgendwie durch den Alltag durchzukommen? Aber wenn man dabei nicht aufpasst, dann verliert man dieses authentische Ich selbst zu sein. Und unsere Beziehungen bleiben oberflächlich, wenn wir uns ständig verstecken oder wenn die anderen sich ebenfalls alle verstellen. Und am Ende bleiben dann nur so Instagram, WhatsApp, Statusversionen von uns übrig. Und wenn wir nichts daran ändern, dann werden wir süchtig danach, unser Image vor jedem aufrechtzuerhalten. Und das wird zu so einem unendlichen Kreislauf, in dem wir drin sind. Ich möchte euch einen Vorschlag heute machen. Ich glaube, dass Gemeinschaft und Beziehungen der Schlüssel sind zu einem authentischen Leben. Dass das etwas ist, wie wir tatsächlich nicht nur uns selber, sondern in dieser Gemeinschaft, in der wir leben, wirklich etwas verändern können. Weil bevor wir nicht irgendwann ehrlich mit jemandem sind, dann können wir nicht dorthin gelangen, wo wir hinwollen. Oder hin müssen sogar. Wir alle wollen für etwas bekannt sein, etwas Bestimmtes zu sein. Aber wenn wir da wirklich hinkommen wollen, dann brauchen wir ehrliche und offene Beziehungen. Echte Beziehungen, in denen man die Maske fallen lassen kann, in denen Menschen mich erkennen, wie ich wirklich bin, wo ich nicht so dieses aufgesetzte Selbstbewusstsein habe oder die Fassade nur zeige, bei der alles perfekt ist. Wir brauchen Orte, an denen wir das mal beiseite legen dürfen, ohne Angst vor Kritik, ohne Angst davor, verurteilt zu werden oder abgelehnt zu werden. Das sind Orte, wo wir ehrlich über diesen Abstand zwischen dem, was wir sein wollen oder scheinen zu sein und zwischen dem, wo wir sind, richtig zu zeigen, wo man hier diesen Abstand einfach leben kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn du jemanden triffst, ja, der eine ähnliche Herausforderung, ähnliche Probleme oder vielleicht eine ähnliche Lebensgeschichte, einen ähnlichen Bruch, wie du in seinem Leben hast, und der das äußert, dann entsteht sofort so eine persönliche Verbindung. Diese gemeinsame Erfahrung, wenn jemand was von sich teilt und ich das in mir identifizieren kann, dann so eine Resonanz habe, das zieht uns an. Und das kann ganz gesund und super sein, das kann auch ungesund sein. Aber wenn wir so Menschen begegnen, die offen zu uns sind, dann sagen wir oft, wow, die sind echt. Die sind wirklich echt und ehrlich, das ist besonders. Aber vielleicht ist der Grund, dass du sie als echt empfindest, nicht nur, weil sie authentisch sind, sondern weil sie die Ersten sind, wo du authentisch sein kannst. Wo du dich nicht dafür schämen musst, was du sagst oder was du empfindest, sondern wo du sagst, hier darf ich das einmal äußern, ohne direkt verurteilt zu werden. Du bist nicht nur echt, sondern plötzlich kennt dich jemand und du machst die ersten Fortschritte, wenn du die Möglichkeit hast, dich authentisch zu zeigen. Im ersten Jahrhundert, also quasi direkt nachdem die Kirche entstanden war, als die Kirche begann, schrieb Jakobus. Jakobus ist der leibliche Bruder von Jesus. Er ist der Pastor der ersten Gemeinde in Jerusalem und er schreibt an die Gemeinde in Jerusalem und an die Christen in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden. Was werden die gedacht haben, als sie das gelesen haben oder gehört haben? Ja? Was würdet ihr denken, wenn jemand nach vorne kommt und sagt, bekennt einander eure Sünden? Und wir haben das vorhin so schön gemacht, dass wir uns begrüßt haben. Wir machen jetzt mal eine kleine Übung. Ihr dreht euch jetzt mal zu eurem Nachbarn und bekennt einander bitte eure Sünden. Warum macht ihr das nicht? Was ist los? Nein, ist natürlich klar. Aber so wie hat sich die Gemeinde damals gefühlt, als Jakobus ihnen das geschrieben hat? Die haben es gelesen. Bekennt einander eure Sünden. Da werden sie sagen, nee, mein Freund, das werde ich nicht tun. Ich bekenne meine Sünden vor Gott. Oder vielleicht mit dem Priester, mit dem Pastor, den ich eigentlich gar nicht kenne. Ja? Aber vor anderen Menschen niemals. Denn wenn ich meine Sünden bekenne, dann erfahren die doch wirklich die Wahrheit über mich. Dann wissen sie, wer ich wirklich bin. Und was könnte das bedeuten? Dass sie mich ablehnen. Dass ich nicht mehr Teil der Gemeinschaft bin. Aber Jakobus sagt, das ist genau das, was wir in der Kirche tun sollen. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus geht es hier nicht alleine um das Bekenntnis, sondern es geht darum, dass es eine Folge hat. Es macht was mit uns, wenn wir ehrlich, wenn wir offen sind, wenn wir unsere Schwächen voreinander zugeben. Es geht um Heilung, die daraus folgt. Und es geht nicht alleine um körperliche Heilung, sondern um das, was in uns drin passieren kann. Veränderung, Wachstum, Transformation. Nächste Woche sprechen wir noch ein bisschen mehr über Wachstum. Heute soll es darum gehen, was brauchen wir, um überhaupt wachsen zu können. Und dann denkt man vielleicht, oh, das ist aber ein bisschen riskant, was jetzt hier passieren soll. Ich beichte lieber nur vor Gott und nach außen halte ich meine Fassade aufrecht. Und dann möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wann war der letzte Moment, in dem du wirklich ehrlich warst? Vielleicht in einer kleinen Gruppe, in einer Connect-Gruppe, vielleicht in einer 1-zu-1-Beziehung mit jemandem, wo du etwas, was du sonst niemandem erzählt hast, teilen konntest. Vielleicht etwas, womit du gerade kämpfst. Eine Angst, ein Versagen, eine schwierige Familiensituation. Wann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko ein und teile das, womit ich kämpfe? Und dann ist hoffentlich etwas passiert, dass diese Gruppe gesagt hat oder diese Person, mit der du es geteilt hast, darf ich für dich beten? Darf ich das mit dir mittragen? Wenn du die Erfahrung noch nie gemacht hast, dann wünsche ich dir das, dass du sie bald machst. Oder wenn du sie lange nicht mehr gemacht hast und etwas mit dir herumträgst, immer weiter versuchst, alleine zu bewältigen, wenn du denkst, oh, ich schaffe das, es wird das schon ein bisschen besser, vielleicht fehlt dir dieser wichtige Schritt. Vielleicht brauchst du genau die Person, die dir sagt, ich habe keine Lösung für dein Problem, ich bin nicht mein Berater, ich habe da keine Ausbildung oder ich bin kein Theologe, aber darf ich wenigstens für dich beten? Darf ich nicht dich verurteilen, nicht dir sagen, was du als noch falsch gemacht hast, nicht was für Konsequenzen dieses Leben haben soll, sondern darf ich einfach für dich beten? Und ich glaube, dass diese Momente komplett verändert sein können. Das ist das, was Jakobus hier meint, wo er darüber spricht. Er sagt nämlich noch weiter, im nächsten Vers sagt er, das Gebet eines gerechten Menschen ist kraftvoll und wirkt viel. Und jetzt ist doch die Frage, warum sträuben wir uns so häufig dagegen? Weil wir nicht wollen, dass die anderen wissen, was in uns wirklich vorgeht. Weil wir sagen, das geht sie gar nichts an. Aber dein Erlöser, Jesus, würde sagen, doch, das geht sie sehr wohl was an, weil wir sind ein Körper, wir gehören zusammen. Und wenn ein Teil des Körpers verletzt ist, dann ignoriert der Rest das nicht alles und sagt, ja, hoffentlich regelt sich das irgendwie. Nein, der ganze Körper reagiert darauf. Und wenn du Christ bist und denkst, ich brauche keine organisierte Religion, ich brauche das hier nicht alleine, ich mache das ganz alleine, dann lies doch mal das Neue Testament. Und die spirituelle und emotionale Gesundheit geschehen immer im Kontext von Gemeinschaft, von Beziehung und Offenheit. Es reicht nicht einfach, dass wir es nur einfach zwischen uns und Gott klären. Wir müssen uns anderen Jesus-Nachfolgern öffnen, um zu erkennen, dass wir nicht alleine sind. Ich persönlich kenne das sehr, sehr gut und ich schätze das sehr. Es ist fast in den meisten Kleingruppen, in denen ich war, oder fast eigentlich in allen Kleingruppen, in denen ich war, mein ganzes Leben lang, ist immer genau das passiert. Nach einer Zeit des Kennenlernens, irgendwann hat man angefangen, offen zu sein, zu sagen, wer man wirklich ist. Man hat Dinge erzählt. Und dann entsteht eine Offenheit, wenn der erste Schritt gemacht ist und andere sind selbst offen und plötzlich ist man völlig fasziniert, dass man in einer Gruppe von Menschen, die man vielleicht erst wenige Wochen kennt, in einer Connect-Gruppe, in einer Kleingruppe wirklich ehrlich miteinander ist und ehrlich auch miteinander reden kann, sprechen kann, sich austauschen kann, ermutigen kann, füreinander da sein kann. Und das ist so kraftvoll für mich auch zu entdecken, dass ich nicht alleine bin und dass die Menschen in meiner Connect-Gruppe nicht alleine sind, sondern dass da Leute sind, die da sind und für uns beten. Ein anderer Pastor des ersten Jahrhunderts, der Autor des Hebräerbriefs, hat geschrieben in Hebräer 10, Vers 24, er sagt, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Was bedeutet das denn? Er sagt, dass wir uns gegenseitig inspirieren und ermutigen sollen. Nicht dort stehen zu bleiben, wo wir sind. Dass wir Liebe zeigen, auch wenn es schwerfällt. Dass wir Gutes tun, auch dann, wenn wir es vielleicht gar nicht wollen. Und ich glaube, dass diese Transparenz, dieses Miteinander unterwegs sein, sich auch zu ermutigen und die Verantwortung, die wir tragen, im christlichen Leben keine einfachen Extras sind, sondern dass sie zentral sind. Weil der Schreiber des Hebräerbriefes genau im nächsten Satz auf folgende Warnung kommt. Er sagt, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun. Der Autor, und ich trage jetzt hier für alle Leute, die hier sind, Eulen nach Athen. Wenn du gerade im Livestream sitzt und denkst, nächste Woche komme ich wieder in die CGM, herzliche Einladung, wir freuen uns auf dich. Aber diese Gemeinschaft, die tut uns gut. Und der Autor des Hebräerbriefs wusste, dass wir Gemeinschaft schnell auch vernachlässigen können. Aber sie ist existenziell für uns. Wir können Jesus nicht alleine nachfolgen. Das ist nicht möglich. Weil in der Gemeinschaft wir Dinge erleben, die uns prägen. Da ist zum Beispiel Verantwortung, Zugehörigkeit und Fürsorge. Verantwortung bedeutet, dass jemand weiß, was in deinem Leben vorgeht, was da passiert und ich dich auch danach fragen kann. Zugehörigkeit heißt, dass du dich sicher fühlen kannst und dass du vermisst wirst, wenn du nicht da bist. Anders als in dem Cartoon. Dass jemand weiß, ach krass, ja, du warst nicht da die letzten drei Wochen, geht's dir gut? Oder so, ich habe dich letzte Woche gar nicht gesehen, kann ich irgendwie für dich da sein? Und das ist nämlich das Letzte. Fürsorge bedeutet, dass jemand auftaucht, wenn du etwas oder jemanden brauchst. Und ich glaube, wenn Gemeinschaft genau das tragen kann, Verantwortung, ich kann mich öffnen, ohne verurteilt zu werden, Zugehörigkeit, ich weiß, ich gehöre dazu, ich werde vermisst, wenn ich nicht da bin, und Fürsorge, es ist jemand da, der mich unterstützt, wenn ich ihn oder etwas brauche, dass das zentral ist für Gemeinschaft. Und manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir Gemeinschaft, Beziehung und bloßen Konsum von Inhalten in der Gemeinde verwechseln. Dass wir sagen, zum Beispiel, regelmäßig jedenfalls sonntags hier in den Gottesdienst zu kommen, das reicht mir, oder mir einfach Predigten bei YouTube anzuhören, reicht mir, Inhalte zu konsumieren, reicht mir, dass das, was meinen persönlichen Glauben aufbaut. Ich glaube, dass Information kein Ersatz für echte Gemeinschaft ist. Weil Inhalte alleine unser Leben nicht verändern werden. Oder Inhalte alleine, Wissen alleine macht uns nicht zu besseren Menschen. Wir werden vielleicht klüger, aber ohne Gemeinschaft werden wir nicht wachsen. Und das wissen wir alle, weil wir ständig irgendwelche Inhalte konsumieren. Wenn dieser Konsum von Inhalten, von Lehre, von Wissen uns verbessern würde, dann wären wir alle großartig, weil wir Zugang zu unendlichem Wissen haben. Du kannst deinem Smartphone jede Frage stellen, jede Diskussion ist sofort vorbei, wenn du ChatGPT rausholst und die Frage beantwortest und die ist sogar gut begründet. Wenn das Wissen alleine unser Leben verändern könnte, dann wären wir alle so großartig. Es gibt sogar Tutorials, Kurse für jede Herausforderung des Lebens. Aber egal, wie viel Content wir konsumieren, es ersetzt nicht die Gemeinschaft. Es gibt keinen Ersatz für Gemeinschaft. Es gibt keinen Ersatz für Beziehungen in unserem Leben. Und wenn wir jetzt versuchen, Gemeinschaft und Beziehung durch etwas anderes zu ersetzen, dann entgehen uns weiter die Vorteile von Beziehungen. Aber wir reden uns dann vielleicht ein, Mensch, ich tue doch schon alles, was ich kann. Das Neue Testament ist voll von Beschreibungen von diesen Beziehungen. Wir lesen diese Sätze wie, gemeinsam beteten sie, gemeinsam nahmen sie das Abendmahl, gemeinsam lobten sie Gott, immer wieder. Es ist diese Betonung, diese fortwährende Betonung der Apostelgeschichte auf Gemeinsamkeit. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Ich glaube, dass diese gegenseitige Ermutigung und Ermahnung es nochmal deutlich macht, wie sollen unsere Beziehungen geprägt sein? Sie sind unverzichtbar für unseren Wachstum. Und jetzt kommt Paulus nochmal und setzt noch einen drauf. Paulus, der selbst viele Gemeinden gegründet hat, der selbst in Gemeinschaft lebte und in einem seiner Briefe schreibt er Brüdern und Schwestern, wenn einer von euch in Sünde gefallen ist, was man dann tun soll? Was machen wir normalerweise, wenn wir beobachten, bei jemandem läuft es nicht gut? Entweder sagen wir gar nichts, das ist schon mal ein erster Schritt, oder wir gehen mal zu jemand anderem und sagen, hast du schon gehört? Für den müssen wir beten. Ja. Wir reden mit anderen darüber, aber ich will euch eine Sache sagen, wenn wir in Sünde gefangen sind, wollen wir nicht, dass jemand anders über uns redet, oder? Wir wollen nicht, dass jemand sich über uns und unser Versagen quasi mit jemand anders unterhält. Und jetzt sagt Paulus weiter, er sagt, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Paulus ermutigt die Gemeinde hier, dass wir miteinander sprechen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir liebevoll, immer mit der Demut, dass wir vor dem Versagen des anderen auch nicht gefeit sind. Ja? Also wenn jemand anders versagt, hüte dich vor dem Hochmut, dass dir das nicht passieren könnte. Hüte dich davor. Ich will mich davor hüten. Weil es nicht auf der einen Seite super beschämend für uns selber ist, sondern weil es uns sagt, wir wollen mit Gnade auf die andere Person zugehen und nicht mit Verurteilen, egal was passiert ist. Um das nochmal zu bekräftigen, sagt er weiter, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen und so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Paulus formuliert hier seine Sachen wie häufig mal im Imperativ. Ja? Imperativ heißt, es ist keine Option, sondern so sollt ihr, müsst ihr leben. Und so ruft Paulus die Christen auf, dass sie sich gegenseitig unterstützen und helfen und die Lasten des Lebens zu tragen. Also wenn das unsere Aufgabe ist, genau das zu tun, dann ist das dieses Alleinstellungsmerkmal und vielleicht der Unterschied, der uns ausmacht als Nachfolger von Jesus zu anderen Menschen in dieser Welt. Wenn wir in die Kämpfe des anderen miteinander eintreten, wenn wir uns gegenseitig helfen und Last tragen, dann ist das nicht nur eine nette Geste, sondern es ist das Evangelium in Aktion. Aber jetzt kommt ein Haken. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nie sagst, was deine Last ist. Und du kannst mir nicht helfen, wenn ich ständig so tue, als hätte ich alles im Griff. Und jetzt kommt Paulus und fordert uns auf. Er sagt, tragt einander eure Lasten, helft euch gegenseitig. Und das setzt voraus, dass wir in einer Gemeinschaft leben, in der wir offen miteinander sind. Und dann können wir durch diese Offenheit und das Helfen und das Ermutigen in dieser Offenheit, können wir das Gesetz Christi, das einzige Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, die Grundlage des neuen Bundes, dann können wir genau das leben. Und wenn du nicht weißt, was du tun oder sagen solltest, dann frag dich doch einfach, was verlangt die Liebe von mir? Und ich glaube, das ist das, was unsere Gemeinde als Wert verändern kann und was sogar die Welt verändern kann. Dass das Tragen von Lasten des anderen unsere oder die direkte Antwort und die direkte Anwendung des Gebotes Jesu ist. Und das bedeutet nämlich, dass wir gar nicht isoliert alleine leben können als Christus-Nachfolger. Und vielleicht kannst du dich das mal ganz persönlich fragen. Wo trage ich eigentlich die Last eines anderen Menschen mit? Wo lebe ich diesen Ausdruck der ganz praktischen Liebe, zu der Jesus uns berufen hat? Und andersherum gilt die Frage natürlich auch. Wenn du niemanden in dein Leben einlädst, um mit dir über deine Lasten zu sprechen, um dir helfen zu lassen, dann verpasst du nicht nur etwas, sondern du verpasst quasi einen der zentralsten Teile des Christseins. Das Wunderbare, das Herrliche, das Schöne am Evangelium ist, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Egal, was uns von ihm trennt, egal, wo wir versagt haben, egal, wie viel Schuld wir uns auf uns geladen haben, egal, wie viel Leid wir tragen, Gott nimmt uns an, wie wir sind. Aber er liebt uns zu sehr, um uns genauso zu lassen. Wir kommen zu Gott, wie wir sind, aber wir bleiben nicht dieselben. Und die Veränderung ist das Ergebnis des Evangeliums und das Ergebnis der Gemeinschaft. Und diese Schönheit Gottes wird zur Schönheit der Gemeinde und auch zu unserer Dynamik, wenn wir als Kirche, als Gemeinschaft uns die Gelegenheit geben, wirklich unser echtes Selbst zu zeigen. Und wenn wir sagen können, hier, das ist meine Last und ich hoffe, du verurteilst mich dafür nicht. Hilfst du mir, würdest du mir helfen, diese Last zu tragen? Und dann beginnt Gott von innen heraus uns zu verwandeln und so eine Transformation quasi durch unsere Gemeinschaft durchzugehen und letztlich auch in diese Gesellschaft hinein. Ich glaube, dass Veränderung immer von Angesicht zu Angesicht passiert. Und deswegen ist dieses Thema für uns so ein zentrales, was Beziehung und Gemeinschaft ist. Und das ist der Punkt. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen jemand, der sagt, weißt du was, das ist echt schwierig, was du mir erzählst. Und ich bin kein Berater, ich bin kein Theologe, aber können wir oder kann ich für dich beten? Kann ich das im Gebet mit dir tragen? Gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Ich weiß, wir können über so eine Werte reden und wir können das nicht erzwingen. Ja? Ich kann und will und werde euch nicht dazu zwingen, sowas zu tun. Aber ich wünsche mir so, dass wir diesen Rahmen schaffen, dass wir offen und ehrlich füreinander sind. Und es gibt hier eine ganze Reihe Angebote, sei es in Connect-Gruppen, sei es persönlichen Gesprächen, dass auch ein wichtiger Aspekt des Männerabends, wenn sich die Männer dort treffen, einfach die Möglichkeit haben, von Mann zu Mann zu sprechen. Kian hat es gerade gesagt. Aber ich glaube, gerade weil wir diesen Wert von Gemeinschaft als Wert leben wollen, als etwas, was uns in Fleisch und Blut übergeht, erwarte ich, dass Authentizität und Offenheit unser Leben prägt und uns verändert. Und ich möchte dich ermutigen, hier Orte zu finden, an denen du das genau leben kannst, üben kannst, indem du selber etwas teilst und Menschen fragst, wie geht's dir eigentlich wirklich? Dann kannst du wachsen, weil du gesehen wirst und weil es möglich für dich ist, persönlich zu werden. Ich möchte dich einladen, an dieser Stelle die CGM mitzuprägen und genau dabei zu sein, indem wir erleben, was ja die Apostel, Jakobus, Paulus und der Schreiber des Hebräerbriefes ihnen so wichtig war, dass sie die Gemeinde dazu aufgefordert haben. Ich möchte gern beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns kennst. Und das ist nicht nur irgendeine Floskel, sondern du weißt alles in unserer Geschichte, du kennst unser Herz, du weißt um die Brüche in unserem Leben und um die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Du weißt um die Verletzungen, die wir erleben mussten, wo wir ja in Situationen und Beziehungen kamen, wo wir ja tief getroffen wurden. Und trotz all diesem Durcheinander und ja auch den vielen hässlichen Dingen, wendest du dich nicht ab von uns, sondern sagst Ja zu uns. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Und mit diesem Ja zu dir gehören wir, sind wir nicht nur alleine mit dir unterwegs, sondern wir gehören auch zu einer Gemeinschaft. Und möchte ich jetzt besonders beten für uns als CGM. Ich wünsche mir, dass dieser Wert von Beziehung und Gemeinschaft, dieser Wert, ehrlich sein zu können, wie wir zu dir ehrlich sein dürfen, weil du uns kennst, ohne verurteilt zu werden, dass das etwas ist, was uns in der CGM weiter und mehr prägt. Und du kennst auch die von uns, die sagen, ich wünsche mir es, ich sehe mich danach und ich komme irgendwie, ich finde nicht den Punkt. Ich bete, dass du deutlich machst und Gelegenheiten öffnest, sei es durch Gespräche, sei es in Connect-Gruppen oder Hauskreisen, sei es durch andere Angebote, die wir hier in der CGM haben, dass du uns hilfst, dass wir genau da andocken können. Und als Menschen, die sich öffnen wollen, auf Menschen treffen, die nicht verurteilen, sondern einfach ihr anbieten, mitzutragen. Sei es im Gebet, gemeinsam im Gebet, sei es in praktischer Hilfe, sei es im Zuhören. Das ist einfach darin, dass sie sagen, ja, ich nehme mir die Zeit für dich. Und ich bete, dass das die Gemeinde, dass das uns persönlich verändert, dass wir nicht mehr in so ein Scheinselbst, in so einer Scheinselbstwelt leben müssen, wo wir uns nach außen gut präsentieren, sondern einfach in einer Welt leben, wo wir ehrlich sein können und angenommen sind. In deinem Namen. Amen.